Dieses Bild ist vielleicht ein bisschen erschreckend erst, okay, ich sage euch im Voraus, aber es nur darstellt, was ich auch als Kind erfahren habe. Und zwar, dass ich das auch sehen könnte, wurde das auch. Und zwar war ich so, ich würde sagen, 12, 13 Jahre alt, glaube ich. Wir sind, wie gesagt, auf dem Land aufgewachsen. Und wir haben dann einen Sandkasten gehabt, ganz hinten auf dem Grundstück, gleich bei dem Wald. Und diesen Sand, wir haben oft hier gespielt, das waren schon große Sandkasten und wir haben unsere Freude da drin gehabt, unter anderem. Und eines Tages haben wir gespielt und haben wir so einen Krach gehört, oben im Himmel von uns, diese riesigen Bäume auf dem Grundstück. Dann hat es angefangen, so ein Tier zu schreien und sich so zu, ja, als ob er gequält wurde. Und dann haben wir durch den Baum gehört, dass etwas gefallen ist von dem Baum. Einem Ast zum nächsten haben wir es gehört, dass es kracht. Und dann ist es gelandet, gleich neben uns, bei dem Sandkasten. Und dieses Bild habe ich immer noch im Kopf. Ich lüge nicht. Ich habe es wirklich. Ich meine Brüder, ich glaube ein, zwei meiner Brüder waren gleich da, haben das erfahren. Und was sie gesehen hat, war erschreckend. Und habe dieses Bild im Internet geholt, damit ihr ein bisschen Vorstellung habt. Und so sah es aus. Es war eine Schlange. Und es hat ein Eichhörnchen so gefangen. Und in diesem Baum, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, das war ein Eichhörnchennest da oben in dem Baum und die Schlange hat sich bedient, wie Schlangen machen, die müssen auch essen. Aber wir waren nicht auf der Seite von der Schlange in diesem Moment, sondern hier saß diesem Eichhörnchen voll in Qual und so haben wir die Schlange dann getötet und haben die Eichhörnchen befreit. Die Eichhörnchen war ziemlich natürlich traumatisiert, können wir uns vorstellen, weil die Schlange ihm schon schön gewürgt hat und nicht so liebevoll. So, der wollte etwas zum Essen haben. Und so haben wir ihn befreit. Er war schon ganz schwach, hat da einfach gelegt aus Traumatisierung oder vielleicht auch war er halbwegs tot. Aber wir haben ihn dann in einem Karton gemacht mit was Schönes, um ihn zu trösten. Und so ist es gegangen, dass er wirklich wieder zu Stärke gekommen ist und hat angefangen rumzugehen in dem Karton. Das ist wirklich Gefangenschaft. Vielleicht merkt man das erst nicht, das Eichhörnchen nicht, als die Schlange gekommen ist. Aber als es angefangen hat zu drücken, vielleicht war es erst bequem, aber dann war es weniger als bequem, sondern war eng. Und dann, bis er nicht mehr atmen konnte. Es ist ein sehr gutes Bild, was wir in der Natur sehen, für auch, was wir sagen, was Sünde ist und was Sünde den Menschen macht. Die Sprüche spricht davon, dass der Sünder in seinem eigenen Falle, seine eigene Sünde, gefangen wird. Und es wird, die Stricken werden enger und enger. Und das ist genau, was Satan den Menschen machen möchte, wo viele Menschen sich finden. Sie merken es zwar nicht vielleicht, sie denken, es ist alles okay, ich kann noch atmen, ich kann noch leben, ich tue, was ich will, aber man ist eigentlich schreckenderweise in seinem eigenen Begierden, in seinem eigenen Wünsche, eigenen Gedanken, in seinen Sünden gefangen. Und wir sind im Galaterbrief, ich weiß, es ist erster Advent, wir werden in den nächsten Wochen schon Advents Predigten haben, aber wir wollten schon dieses in Galaterbrief zu einem natürlichen Pause kommen, natürlicher Punkt, wo wir eine Pause machen in der Adventszeit, Und ich möchte dann diesem Thema wieder betrachten von Sünde, von Sklaverei und vor allem von Befreiung. Und dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir so leben in Gefangenschaft, sondern dass wir in seiner Freiheit leben. In diesem Brief von Galater ist die Gemeinde dort, oder die Gemeinden in der Gegend, zu einem Punkt gekommen, wo sie wirklich wieder in Sklaverei gekommen sind. Wir Menschen sind in Sklaverei geboren. Die Bibel spricht davon, dass wir versklavt, wir waren zu der Sünde versklavt. Wir konnten nur weiter sündigen. Und je älter man wird, je mehr man es übt, zu sündigen, desto gefangener ist man in seinen eigenen Gedanken, in seinem eigenen Ego, in seinem eigenen Wünsche zu machen, was er will. Und wir versuchen, uns frei zu bringen, aber selbst mit, wenn wir selber versuchen, uns frei zu bringen, sind wir nur umso versklavter. Und in Galater 5 spricht Paulus diese Worte, wo er sagt, du bist nicht dafür geschaffen, versklavt zu werden. Er sagte, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Gott will es so, dass du in seiner Freiheit lebst. Dann sagt er, steht nun fest in dieser Freiheit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wenn wir in unserem eigenen Fleisch versuchen, uns zu befreien, mit eigenen Faust, es wird nie klappen, sondern wir sind wieder versklavt. Ich sage wir, jeder Mensch ist so. Gott will, dass du in seiner Freiheit lebst. Und so haben wir betrachtet, wie Paulus darüber redet. Diese Gemeinde, diese Gemeinden in Galatien hatte, in ihrem Fall war es so, dass sie dachten, wenn ich befreit werde, wenn ich mit Gott leben werde, dann muss ich etwas machen, um das zu verdienen. Und für diese Juden sind zu der Gemeinde gekommen, von der jüdischen Kultur, und haben gesagt, hey, wenn du wirklich frei leben möchtest, musst du dich beschneiden lassen. Wir sagen, hä, was? Das kommt uns wirklich daneben vor. Aber für die war das sehr wichtig. Für die jüdische Kultur, wenn du ein Jude warst, musstest du das machen. In dem Alten Testament war das von Gott auch befohlen zu machen. Aus Glauben zwar, aber das sollten sie machen. Und wenn jemand sich nicht beschnitten hat, dann waren sie Außenstehenden. Ausgeschlossen. Aber jetzt unter Jesus war das nicht mehr gefordert. Vor allem für keinen, um gerettet zu werden, aber sicher für den Nichtjuden. Wir denken an eine ganze Gemeinde voller Juden, denn das ist selbstverständlich, okay? Die sind alle beschnitten, das war normal, das war die Kultur. Aber jetzt hast du eine Gemeinde, die waren Heiden. Keine waren beschnitten. Und dann kamen die Juden und sagten, ja, das sollt ihr doch machen. Sonst bist du nicht wirklich, gehst du nicht wirklich mit Gott. Das heißt, wir greifen was an, wir tun was, dass wir selber Gott zufriedenstellen. Und wenn wir sagen, das ist ganz daneben, das ist schon wahr, aber das war nicht ohne. Wenn sie nicht beschnitten waren aus Gemeinde, dann kamen Probleme. Das war nicht einfach, das nicht zu machen. Wir denken, es ist einfach gut, dass wir nicht machen müssen. Aber das war schon ein Druck, den sie gespürt hatten, mitzumachen, anzupassen und vor allem um Gott zu gefallen. Und Paulus sagt denen, Leute, sollt ihr nicht machen. Wenn ihr das macht, dann bist du von Jesus abgetrennt. Dann gehst du nicht mit Jesus, sondern du versuchst dich selber zu retten. Dich selber zu befreien. Ihr seid aus der Gnade gefallen, dann lebst du nicht aus Gnade, sondern aus Werke. Und das, sagt Paulus, ist ganz falsch. Nun, Warum sollen die das nicht machen? Er sagt es ganz klar, interessanterweise, Vers 6, er sagte, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Das heißt, ganz ehrlich, es ist egal, ob du dich beschneiden lässt oder nicht, sondern ob du glaubst an Jesus allein. Das ist was Entscheidendes, dass durch die Liebe, diese wirkende Liebe, dass du das machst. Das heißt, die Freiheit in Jesus ist echte Freiheit. Das heißt, wenn jemand an Jesus allein geglaubt hat, wenn du an Jesus allein geglaubt hast, egal was du, ich sage es so krass erst, egal was du jetzt als Christen machst, auch wenn du ganz daneben läufst und was ganz schlecht machst, bist du immer noch in dieser Stellung vor Gott gerecht. Nicht wegen deiner Werke. Es ist immer noch schlecht, was du gemacht hast. Ich werde das kurz erklären. Aber diese Gerechtigkeit, dass Gott dich anschaut und sagt, ja, er darf in den Himmel kommen, er ist gerecht, ist nicht wegen deiner Werke und deiner Leistung, was du gemacht hast und was du machen wirst, sondern wegen die Werke, die Jesus Christus gemacht hat. Das ist die Freiheit. Weil wir denken, okay, ja, bin ich Christ zwar, aber muss ich was machen, um Gott zufriedenzustellen? Und die Antwort ist nein. Jesus hat alles für uns gemacht. Er hat für dich gelebt, ist für dich gestorben und ist auferstanden an deiner Stelle. Du bist tatsächlich frei in Jesus. Und so war diesem, wie dieser Eichhörnchen dann in dem Karton war, haben wir ihn losgelassen. Er war tatsächlich frei. Das ist ziemlich radikal. Dann geht es nicht um deine Werke. Vielleicht hast du wirklich schwer gesündigt diese Woche. Aber wenn du wiedergeboren bist, ist dein Stand vor Gott wegen Jesus, nicht wegen deiner Werke. Nun, wo kommen dann die Werke? Das sagt Paulus eigentlich da an der Stelle, wo er sagte in Vers 6, denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glauben. Du lebst durch Glauben und dieser Glaube wirkt. Das heißt, die guten Werke kommen, weil du Christ bist, nicht damit du Christ sein wirst. Du wirst nicht geheiligt, damit du zu Jesus kommst, sondern du heiligst dich dadurch, dass du mit Jesus wandelst. Und du wirst geheiligt. Die Werke kommen, weil wir mit Jesus gehen. Und wir verdienen nicht den Himmel. Wir verdienen nicht unsere Stellung vor Gott als seine Kinder dadurch, dass wir brav waren. Sondern weil Jesus alles getan hat. Das ist das Wunder, das Wunderbare an dem Evangelium. Nun, Paulus wird dann in den letzten Verse etwas ganz nüchtern sagen, weil er sagte dann ganz persönlich zu diesem Geschwister, jetzt möchte ich ab Vers 7 vorlesen, dass wir dann sehen, wie Paulus das spricht. Er sagte in Vers 7, ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch berufen. Ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil ertragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, die auch verschneiden lassen. An dieser Stelle spricht er von, wie gravierend die falsche Lehre ist, wenn wir etwas Jesus hinzufügen oder etwas Jesus wegnehmen. Die Lehre ist absolut wichtig und diese Gemeinde hat gut angefangen. Ihr lieft gut. Sie haben sich bekehrt. Sie waren hat wirklich stark angefangen, mit dem Herrn zu laufen, zu gehen. Es war ein guter Anfang. Aber dann kam der Punkt, wo sie abgewichen sind. Weil die Tatsache ist, auch wenn wir Jesus kennen, wir sind Schafe und wir verlaufen. Wir gehen auf den falschen Weg. Unser Herzen, der alte Mensch, wird einfach uns wegbringen von Jesus. Und er sagte, ihr lieft gut. Und dann sagte, wer hat euch so beeinflusst, euch gehindert, die Wahrheit zu gehorchen? Das ist wirklich nüchtern für uns. Das ist ein Prinzip. Du kannst wirklich Christ sein, du kannst wirklich gut, stark anfangen, aber du kannst, ohne dass du merkst, verlaufen. Und du kommst zu einem Punkt, wo du gehindert bist, die Wahrheit zu gehorchen. Das ist einerseits schon beunruhigend, wie möglich das ist. Du sagst, ja, aber ich kenne den Herrn, ich weiß es durch Glauben allein, okay, dann passt alles. Okay, Jesus lebt in mir, es wird schon. Aber wir können verlaufen. Wir sprechen nicht davon, dass wir unser Heil verlieren, weil das Heil geht nicht um meine Leistung, wie ich gesagt habe, sondern Jesus hält mich in seinem Hand. Aber ich kann dann an Stillstand kommen in meinem Glauben, wo ich nicht vorwärts komme, wo ich nicht wachse, wie wir auch früher gesehen haben, wie wir auch später ab Vers 13 in der Anwendungsteil, was wir in 2020 dann betrachten werden, wir können da zum Stillstand kommen, wenn wir falsche Lehre angenommen haben. So möchten wir sehen, wie gravierend es ist, falsche Lehre zu haben, aber sagen wir es auch positiv, wie wichtig und wie gesund, wie wunderbar gesunde Lehre ist. Erstens, die falsche Lehre verhindert das Gehorchen der Wahrheit. Verhindert das Gehorchen der Wahrheit. Wenn du was Falsches glaubst, wenn du ein falsches Bild von Jesus hast, vielleicht ein Teil von Jesus, okay, du siehst Jesus als einen ganz strengen, willkürlichen Gott, der ja ein bisschen zu eng ist, so, dann muss ich ihm irgendwie gefallen, was noch mehr machen, sicherheitshalber, sprich beschneiden lassen oder mehr machen, um ihm zu gefallen. Das ist ein falsches Bild von Jesus. Dann fallen wir weg, ihm zu gehorchen, sondern wir fallen in unsere fleischlichen Wege. Oder wir sehen Jesus als nur ganz lieb und einfach verwöhnend und er macht einfach, was ich will. Dann falle ich weg von Jesus. Weil ich sehe nicht Jesus in seiner Heiligkeit und seiner Liebe und seiner Gnade. Wir müssen Jesus ganz, ganz heilig sehen, wie er ist als Person. Wir nehmen nicht einfach, was wir von ihm haben wollen. Sonst behindert uns, in seinem Weg zu gehen und die Wahrheit zu gehorchen. Finde es interessant, dass gleich im gleichen Atemzug, wenn er von Freiheit redet, redet er von Gehorsam. Weil es ist, wenn wir in seiner Freiheit leben, werden wir ihm gehorchen. Und da ist anders als dem Eichhörnchen. Eichhörnchen war in einem Karton. Ist okay, ist ganz gefesselt. Dann ist er frei, oder von dem Schlange erst, in einem Karton, dann ist er frei, einfach zu leben, wie er will. Aber stell dir vor, da im Garten gibt es Schlangen. Überall, die bereit werden, ihn wieder zu fangen. Und selbst wenn er da steht, sind die Schlangen gleich neben ihm. Okay, in diesem Fall sind sie in uns, weil unser Fleisch sehr schnell dazu neigt, an sich selbst zu denken. Und dann ist man schnell wieder gefangen. Die Freiheit in Jesus bedeutet, dass ich mit Jesus gehe. Und wenn ich gleich mit diesem Eichhörnchen da sein Vertrauen habe, dann geht er mit mir und ich leite ihn, ich führe ihn den ganzen Weg, dein ganzes Leben durch, als eine gute Hirte bis in die Ewigkeit. Und der Eichhörnchen sagt, ja, ich bin frei, weil ich mit dem Hirte bin. Und dann sagt der Eichhörnchen, na, den Hirte brauche ich nicht wirklich. Also, diesem Teenager, der versucht mich, hat mich gerettet. Schön zwar, gut, aber ich gehe meinen eigenen Weg wieder. Ich schaffe das. Ich lebe in seiner Freiheit. Dann gehe ich weg von ihm. Kurzer Abstand. Weil ich frei bin. Ich darf. Kommt wieder der Gefangenschaft. Weil ich selbst wieder in meinem eigenen Gedanken, meinem eigenen Wünsche, meine eigenen Pläne, meine eigene Begierde reinfalle. Der alte Mensch kommt wieder. Es ist, dass wir in dieser Tatsache leben, mit Jesus gehen. Das heißt, die Antwort zu dieses Problem, dass ich weggehe von der Wahrheit, dass ich gehindert bin, der Wahrheit zu gehorchen, ist mit Jesus gehen. Als Person, wie er ist. Jesus ist das Evangelium. Deswegen kann Johannes 3, Vers 36 sagen, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Das Glauben ist an sich gehorchen. Er hat gesagt, glaub an mich. Und wenn du nicht an Jesus geglaubt hast, an Jesus allein, dann hast du ihm nicht gehorcht. Das ist das Gehorchen der Wahrheit, dass wir das machen. Das ist selbst nicht Verdienst, sondern das ist wirklich im Glauben. Und andere sprechen davon, wie das Gehorsam ausschaut. Die Tatsache ist, wenn wir wirklich glauben, wirklich an Jesus allein glauben, dann werden wir auch gehorchen. Es gehört dazu. Es war Juni dieses Jahr. Erwischt ein Polizist einen schlafenden Mann auf einem Feldweg. Es war ein bisschen daneben, dass er da geschlafen hat, aber er hat ihn da gefunden. Aber gleich neben seinem Kopf lag auch eine Schlange. Sorry, heute geht es alles um Schlangen. Es war eine Klapperschlange, da im Süden. Der Polizist steigt aus seinem Streifenwagen raus und befiehlt dem Mann, sich nicht zu bewegen. Nun, wenn der Mann an den Polizist glaubt und meint, dass der Polizist ihm gut meint, dann wird er ihm gehorchen, wenn er glaubt. Wenn er nicht glaubt, er sagt, naja, Polizist ist streng, er ist ein bisschen, er hat eine Waffe da, ich weiß nicht, ich nehme das selber in die Hand, ich stehe auf und bin dann weg. Und glaubt er nicht, dann wird er nicht gehorchen. Du kannst nicht an jemandem glauben und ihm auch nicht gehorchen. Sonst ist es nur Theorie und nicht echt. Deswegen sagte er, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Wenn wir glauben, dass Gott gut ist, dass er gnädig ist, dass es mir gut meint, dass er mich geschaffen hat, für ihn und mit ihm in der Ewigkeit zu leben, für die Ewigkeit zu leben, dann werde ich ihm auch gehorchen, weil ich weiß, er meint es mir gut, was er immer er sagt. Und das ist aus Liebe ihm folgen. Geschwister, da ist Freiheit. Paulus sagte dieser Lehre, was ihr bekommt, dass ihr selber das schafft, Gott zu gehorchen oder Gott zu folgen ohne seine Kraft, dass ihr versucht mit eurer eigenen Bemühungen Gott zu gefallen, ist nicht die Botschaft von Gott. Es ist interessant, wenn du jede Religion anschaust in der Weltgeschichte, jede Religion hat jede was mit Leistung zu tun. Du musst was leisten, um Gott zu gefallen. Jede. Buddhismus, die Animismus in dem Afrika, die Mormonen. Du nimmst jede Religion, jede menschlich gemachte Religion, weil wir versuchen, Gott zu gefallen durch unser Tun. Aber was Jesus sagt, was die Botschaft von dem wahren Gott ist, ist, du kannst nichts tun, um Gott zu gefallen. Diese Botschaft kommt von ihm. Glaub an Jesus. Er hat alles für dich gemacht. Das heißt, wir laden Menschen nicht ein, an eine Religion zu glauben, sondern in einer Beziehung zu leben mit dem wahren Gott und dass er in dir wohnt und dass du ihm nachfolgst in Gehorsam zu der Wahrheit. Er sagte, die Beredung ist nicht, Vers 9, von dem, der euch beruft. Derjenige, der euch berufen hat, der euch, meinte er, nicht nur berufen in dem Sinn von komm, sondern wirksame Berufung, dass du zum Glauben gekommen bist, hat diese Botschaft nicht gebracht, dass du was zu Jesus hinzufügen sollst, um gerettet zu werden. So, die falsche Lehre verhindert das Gehorchen der Wahrheit. Aber zweitens, die Wahrheit oder die falsche Lehre ist ansteckend. Ist ansteckend. Schau in Vers 9, er sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn wir was Falsches hören, was Falsches glauben, es ist ansteckend. Und anderen fangen an, das auch zu glauben. Also ich kenne mich hier weniger aus, aber wenn du Brot machst und dann einen Sauerteig reinmachst, machst du viel Sauerteig oder ein bisschen? Ganz klein bisschen, ja? Und dann das reinkneten. Und was passiert, wenn der Sauerteig? Es dringt sich das Ganze durch, ne? Bis der ganze Teig dann auch durchgesäuert ist. Für uns, die nicht so gern backen, wir alle kennen solche Sprüche. Wenn wir von Äpfeln reden. Von Äpfeln reden, ein fauler Apfel steckt 100 gesunde an. Ein fauler Apfel macht 10. Ja? Es verbreitet sich. Es geht nicht in andere Richtung. Warum macht es nicht den Guten oder den Schlechten wieder gut? Nein, es geht, verbreitet sich so. Falsche Lehre ist ansteckend. Wir müssen haargenau wissen, an wem wir glauben und was diese Botschaft ist. Und wie wir auch danach leben. Sonst werden wir auch anderen durchsäuern. Also, Tatsache ist, wenn wir uns zuneigen, in dem Moment zu denken, ja, aber der oder die, sie sind durchgesäuert, dann müssen wir uns daran erinnern, eigentlich jeder von uns hat diese faule Eigenschaften in uns. Wir neigen alle dazu, zu einer falschen Einstellung von Gott und in fleischlichen Bemühungen Gott zu gehorchen, in fleischliche Bemühungen versuchen, in unserer Freiheit zu leben, weil wir nicht nah mit Jesus gehen, nah an Jesus bleiben, sondern wir versuchen das selber irgendwie zu schaffen. Paulus sagt, es ist ansteckend, wenn wir so sind. So ist die Aufgabe für jedes zu denken, wo ist der Sauerteig in mir? Wo ich dann versuche, anderen zu sagen, na, musst du das machen, dann bist du Christ. Oder das sollst du nicht machen, das ist zu streng für einen Christ zu machen. Dann, das ist durchsäuert im anderen Geschwister, das soll in unserem Herzen ausschauen. Sagen, okay, ich möchte wirklich mit diesem lieben, wirksamen Glauben leben. Und aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu meinem Nächsten mit ihm gehen und in seiner Freiheit leben. Drittens, die falsche Lehre. Erstes, verhindert das Gehorchen der Wahrheit. Zweitens, es ist ansteckend. Und drittens, in Vers 10, es bringt Verwirrung. Er sagt in Vers 10, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Falsche Lehre bringt Verwirrung. Wenn wir sagen, es ist nicht Jesus allein, dann werden wir in Verwirrung kommen. Es bringt uns durcheinander. Aber wenn wir nicht nah an der Wahrheit bleiben, sondern wir versuchen in unserem eigenen Fleisch, in unseren eigenen Bemühungen zu sagen, nee, das ist der richtige Weg. Und ich sage euch, ich vertraue mein eigenes Herz nicht. Mein eigenes Herz verführt mich jedes Mal. Als ich Kind war, war die Disney-Tricksfilme, die alten, schon langsam populär und kam diese Geschichte, folge dein Herz. Ne? Lass dein Herz dein Führer sein, wie heißt denn, wie das auf Deutsch übersetzt wurde, Wegweiser sein, genau. Lass dein Herz ein Wegweiser sein. Okay? Das ist verführerisch. Das ist teuflisch. Genau wie Adam und Eva in Gottes Freiheit gelebt hatten. Und Gott sagt, von all diesen Bäumen dürftet ihr essen, aber von dem Baum nicht. Dann kommt Satan und sagt, naja, ist Gott wirklich gut, dass er dieses Gesetz gegeben hat? Er ist nicht ein guter Gott, das zu machen. Durchsäuert das Herz. Gott ist gut, wenn er Regeln gegeben hat in seinem Wort, wenn er das ganze Buch gegeben hat, wie wir in seiner Weisheit, in seinem Weg leben sollen. Das ist Liebe. Aber das weisen wir ab, wenn wir selber versuchen zu leben. Es bringt Verwirrung. Du wirst ständig verwirrt, wenn ich nicht an der Wahrheit festhalte und gehe und lerne und darin wachse. Und viertens, die falsche Lehre vermeidet Verfolgung. Die falsche Lehre vermeidet Verfolgung. Es ist nicht, dass wir alle Verfolgung suchen, aber Paulus sagt in Vers 11, ich aber Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Er wurde verfolgt, weil er in dieser Freiheit gelebt hatte, dass er das nicht hätte machen müssen, nicht machen musste. Das heißt, wenn wir in dieser Freiheit leben, werden wir vielleicht Verfolgung auch erleben. Sollen wir das erwarten? Ich spreche nicht vom Pessimismus, oh, ich werde Verfolgung erleben, arme mich. Nee, die Jünger haben sich gefreut, Jesus verfolgt zu werden. Aber du musst bereit sein, wenn du mit Jesus gehst, kommt auch Verfolgung. Vielleicht von Familie, sie werden dich schon spötten, dass du an sowas glaubst. Das ist radikal, wie kannst du das so tun? Lebe einfach, wie wir sind. Oder von Nachbarn, alte Freunde. Aber Paulus sagt, so ist es. Ich mache die Beschneidung nicht. Ich lebe nach seiner Gnade. Aber Verfolgung kommt. Und das ist okay. Wenn du mit Jesus gehst, ist er mit dir ins Boot. Dieses Eichhörnchen ist nicht allein auf dem Garten, im Garten, dass wenn meine Katze gekommen sind oder so, dass sie dann verfolgt werden. Nee, ich bin gleich bei ihm. Ich helfe ihm, ich stärke ihm. Ich lebe, in diesem Fall, Jesus lebt in uns und er stärkt uns dafür und gibt uns Freude, für ihn leiden zu dürfen. Aber Paulus hat gesagt, es wird kommen. Aber fünftens, es gibt Hoffnung. Es gibt immer noch Hoffnung, zurückzukommen. Wenn du merkst in deinem Herzen, diesem Säure, diesem falschen Weg. Ich merke es in mir. Wir neigen dazu. Ich lebe für mich. Ich lebe irgendwie Gott selber, Gott zu gefallen. Oder ich lebe, ja, zwar mit Jesus, aber ich lebe in meiner Freiheit. Und Jesus, ich bin froh, dass er dabei ist, aber ich lebe in meiner Freiheit. Er bestimmt nicht mein Leben. Dann sind wir durchgesäuert. Und wir alle neigen dazu. Es gibt immer Hoffnung. Die Hoffnung finden wir in 2. Timotheus 1, Vers 13. Schauen wir das kurz an. 2. Timotheus 1, Vers 13. Paulus hat gesagt zu dem Galater, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Und dann 2. Timotheus 1, Vers 13 haben wir die Hoffnung, die Antwort, die Lösung, wo er sagte, halte fest, das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind, hat er fest daran. Das klingt ähnlich wie vorher, steht nur fest in dieser Freiheit. Du kannst nicht in dieser Freiheit leben, wenn du nicht an der Wahrheit festhältst. Hat er fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Sind wir bereit? Das kostet Zeit. Es kostet Kraft. Es wird unser Lebensstil ändern. Weil ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe, um mehr von Jesus zu erfahren. Von seiner Wahrheit mehr zu erkennen und verstehen und in ihm zu wachsen. Ich halte mich nicht Abstand, als ob da ich Freiheit habe. Nein, die Wahrheit ist in Jesus, ist in seinem gesunden Wort. Deswegen haben wir Zeiten, warum wir jede Woche Gottesdienst feiern. Auch, dass wir in dieser Freiheit in Jesus leben. Was das für mich bedeutet. Und dass ich in diesem gesunden Wort, nicht der falsche Lehre, sondern der gesunde Wort, festhalte und mit ihm gehe. Vielleicht bist du heute hier und du kannst gar nicht mit dieser Freiheit anfangen, weil du noch von der Schlange wirklich gefangen bist. Du lebst noch in deinem alten Sünde. Die Antwort ist nicht in der Gemeinde hier. Die Antwort ist nicht, dass du etwas tust, um Gott zu gefallen, um Gott entgegenzukommen. Die Antwort ist, dass du merkst, dass du gefangen bist. Du merkst, dass es eine Schlange ist und dass es nicht Freiheit ist, sondern es wirklich eine Schlange ist. Und dass du einfach zu dem Kreuz Jesu kommst. Bring die ganze Last, das Ganze. Und sag ihm, dass du diese Befreiung haben möchtest, was er durch sein Blut am Kreuz gemacht hat. Die Bibel sagt, dass Jesus wurde Sünde gemacht. Die ganze Sklaverei der Sünde, er hat in seinem Leib die Sünde genommen, damit du frei sein könntest von dem Last, von der Sünde. Du kommst, wie du bist, zu dem Kreuz. Und dann ändert er dich. Und du bleibst nicht die gleiche Person. Sondern der Last ist weg. Und du lebst in seiner Freiheit. Mit ihm. Durch seine Gnade. In dem Glauben. Nicht durch die Werke, die du getan hast und tun wirst. Sondern gerettet durch seine Gnade allein. Er bietet das an. Er lädt dich ein, heute das anzunehmen. Wenn du bereit bist, für ihn zu leben und die Sünde wegzuhaben. Er ist bereit, das von dir wegzunehmen. Hat er alles getan für dich am Kreuz. Wir wollen beten.